bin mal gespannt, ob ihr noch ein paar Minuten tatsächlich Power habt, mir zuzuhören. Ich hatte einen friedlichen Tag. Ich bin noch topfit. Verwurzelt mit unserem Garten in einem ganz, ganz wichtigen Themenfeld. Thema Beziehung, Thema Sexualität, Thema Ehe, Thema Geschlechter. Wow, damit haben wir ein Riesenfeld natürlich heute Abend vor uns. Und meine Aufgabe ist es, Basics zu liefern. Also in wenigen Minuten Elementares zu sagen, in der Hoffnung, dass es bei euch ankommt und haftet. Und die nachherige Runde wird alles dann aufarbeiten und vertiefen. Was ist bei den Basics zum Thema Beziehung, Ehe, Geschlechter, Sexualität wichtig zu sagen? Ich denke, zuallererst möchte ich gerne sagen, dass wir es als Christen unglaublich gut haben. Wir haben es unglaublich gut, weil wir eine externe Quelle haben für dieses Thema. Wir haben nämlich den lebendigen Gott mit seinen Worten. Und damit haben wir es unglaublich gut. Wenn ich nämlich diese externe Quelle nicht habe, dann bin ich natürlich in dem Pool der gesellschaftlichen Entwicklungen, Trends, Überlegungen, allen möglichen Dingen einfach in einem riesigen Strom mit drin und kann mich nun gar nicht halten. Wie soll ich es auch tun? Woran soll ich mich denn orientieren? Wo ist oben, unten, rechts, links, vorne, hinten? Wenn ich aber weiß, ich habe für das Thema eine externe Quelle, boah, das ist richtig, richtig gut. Und bei allem, was heute Abend vielleicht noch kommt, an Gesprächen kommt oder auch für euch persönlich wichtig ist, vergesst bitte das nicht, dass das unsere Stärke ist, dass wir Worte Gottes haben und uns an den Worten Gottes festhalten. Also was sind Basics auf dieser Grundlage? Wir ziehen uns auf die Worte Gottes zurück. Worte Gottes sind für uns gültig, Worte Gottes bleiben, Worte Gottes haben eine total andere Qualität als alles andere, was es sonst in dieser Welt gibt. Vergiss das nie, aber das kannst du gar nicht vergessen, wenn du hier eine Woche auf der JK warst. So, was ist zum Thema Beziehung, Ehe, Geschlecht, Sexualität wichtig? Das Allerwichtigste am Anfang ist natürlich, dass wir einen haben, der Erfinder ist. Es gibt einen Erfinder. Ein Erfinder von Mann und Frau, von Ehe, von Sexualität, von Beziehung. Und dieser Erfinder ist einfach unser Vater im Himmel. Es ist Gott persönlich. Alles, was zum Thema Ehe, Beziehung, Mann, Frau, Geschlechtlichkeit, Sexualität zu sagen ist, hat darin natürlich seine Schönheit zu wissen. Das kommt alles von Gott. Er ist der Urheber. Er hat die absoluten Urheberrechte an dem ganzen System von Mann und Frau, von Ehe und Sexualität. Und weil er der Urheber ist und der Erfinder ist, ist er auch der Schöpfer. Er ist auch der Gesetzgeber. Er sagt auch, wie das alles funktioniert. Und er gibt uns damit eine wunderbare Richtlinie, an der wir uns orientieren dürfen. Also wenn du zum Thema Geschlechtlichkeit, Mann, Frau, Ehe, Sexualität was wissen willst, ab in die Bibel. Zuallererst zum Urheber, zum Schöpfer, zum Erfinder, zum Gesetzgeber. Warum ist das so wichtig? Weil das ganze Thema damit mir persönlich entnommen ist. Also nicht ich als Mensch muss noch immer überlegen, ach, es wäre doch nicht schlecht, wenn es zwei Typen von Menschen gäbe. Oder wie wäre es denn mit Sexualität? Könnte ich ja vielleicht erfinden. Das liegt gar nicht in mir. Ich habe das gar nicht in meiner Fähigkeit als Mensch. Es ist mir entnommen. Es liegt nicht bei mir. Es kommt von Gott. Und umgekehrt, er hat uns es wieder uns zum Gebrauch gegeben in Verantwortung. Also über dem ganzen Thema steht Gottes Thema. Das ist seine Sache. Es ist seine Erfindung. So, das ist das eine. Das nächste, was ich gerne sagen möchte, ist, es gibt einen ganz elementare Setzung. Tobi hat vorhin gesagt, man braucht ein paar Bibelstellen dazu. Ich würde mal sagen, aus den vielen möglichen Bibelstellen sollt ihr zumindest drei Bibelstellen einfach wissen. Drei Bibelstellen, wo ihr immer wieder nachschlagen könnt und von denen aus ihr mit den verschiedenen Parallelstellen in der ganzen Bibel rumsurfen könnt. Ihr braucht zum Thema Mann, Frau, Geschlechtlichkeit, Sexualität, braucht ihr natürlich den Schöpfungsbericht, das ist ganz klar. Also ihr braucht 1. Mose 1, 2, 3, die ersten drei Kapitel. Denn da ist alles Entscheidende gesagt zum Thema Mann, Frau und Ehe. Das ist die eine wichtige Stelle, die kann man sich schnell merken. 1. Mose 1 bis 3. Dann die zweite große Stelle, die ihr euch aufschreiben könnt, ist, dass Jesus dieses Thema aufgenommen hat. Er selber, Jesus, hat sich zurückbezogen auf 1. Mose 1, 2 und 3, als er in Matthäus 19 zum Thema Ehe gesprochen hat. Erfreulicherweise zitiert Jesus sogar den Text aus 1. Mose 2. Das heißt, er knüpft unmittelbar an das an und sagt, das, was damals in 1. Mose 1, 2, 3 gesagt worden ist, gilt übrigens. Also Matthäus 19 ist der zweite Textpfeiler. Und der dritte Textpfeiler ist dann eine Passage des Apostel Paulus aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. In Kapitel 5 berichtet Paulus noch einmal über Mann und Frau und Thema Ehe. Also wie gesagt, es sind drei von vielen Textstellen, aber wenn ihr die drei noch im Hinterkopf habt, dann könnt ihr eurem Bibelstudium euch daran weiterarbeiten. Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, 2, 3, also inklusive Sündenfall, Matthäus 19, Jesus erzählt über die Ehe und Epheser 5, Paulus nimmt diesen Text wiederum auf. Nur so ganz nebenbei, diese drei Textpassagen, 1. Mose 1 bis 3, Matthäus 19 und Epheser 5, werden bis heute in den normalen Agenten zu einer kirchlichen Trauung jedes Mal ganz treu wieder zitiert. Ja, 1. Mose 2, Matthäus 19, Epheser 5, kirchliche Trauung mittendrin. So, was ist denn da jetzt zusammenzufassen, zu sagen? Da ist zusammenfassend zu sagen, dass Gott zwei Geschlechter geschaffen hat. Er hat zwei Geschlechter geschaffen. Er hat Mann und Frau geschaffen. Und er hat eine Freude daran, an dieser Geschlechtlichkeit, an den zwei Typen, die er geschaffen hat. Und das biologische Schaffen unseres Gottes ist die Setzung für dich. Das heißt, nicht ich erfinde meine Geschlechtlichkeit und nicht ich erfinde mein Geschlecht, sondern der lebendige Gott hat es für mich erfunden. Und ihr wisst, wie schwierig das heute ist in manchen gesellschaftlichen Umfelden. Aus einer biblischen Perspektive gibt es zwei Geschlechter und Gott gibt euch das Geschlecht vor und mit dem Geschlecht, das er euch biologisch gegeben hat, habe ich zu leben. Hatte mich als Mann geschaffen biologisch, habe ich auch als Mann zu leben. Eine Welt. Hatte mich als Frau geschaffen biologisch, habe ich als Frau zu leben in dieser Welt. Das heißt, er gibt es mir vor, nicht ich setze es und nicht ich wähle es, sondern er. Ganz wichtiger Unterschied zu manchen gesellschaftlichen Trends unserer Zeit. Das Zweite, zu jeder Form, Mann oder Frau, gehört Sexualität als von Gott gesetzt dazu. Sexualität ist das Geschenk Gottes für den Gebrauch in einer Ehe. Einfacher, elementarer Grundsatz. Sexualität geschaffen für Gott zum Gebrauch in einer Ehe. Und das nächste Satz ist zu wissen, es gibt natürlich kein Muss zu einer Ehe. Es gibt auch kein Muss zum Gebrauch von Sexualität. Es gibt vollwertiges Leben ohne Ehe und ohne den Gebrauch von Sexualität. Das heißt, nicht dann, wenn ich quasi als Single mein Leben lebe, bin ich nur halb oder bin ich nur anteilig, sondern da gibt es genauso die Möglichkeit, vollwertig zu leben, auch wenn ich dann meine Sexualität, obwohl ich ein sexueller Mensch bin, nicht einsetze, weil das Geschenk der Sexualität nicht mir gegeben ist, sondern mir gegeben ist für den Partner eben oder für die Partnerin. Ich komme zum nächsten Gedankengang. Ihr merkt, es ist sehr elementar. Ehe ist also eine lebenslange Beziehung aus der Perspektive Gottes zwischen einem Mann und einer Frau, die drei Aspekte hat. Der erste Aspekt einer Ehe aus einer christlich-biblischen Sicht ist, sie hat einen gesellschaftlich-rechtlichen Rahmen. Das heißt, es ist nicht nur einfach ein privater Beschluss, och, ich hab dich lieb, ich bin mit dir jetzt mal zusammen, sondern Ehe hat einen gesellschaftsrechtlichen Rahmen. Das ist das, was wir bis heute in unserem Land mit einer standesamtlichen Trauung verbinden. Das ist der gesellschaftsrechtliche Rahmen. Damit beginnt eine Ehe aus einer christlichen Perspektive. Das Zweite, es gehört dazu eine Lebensgemeinschaft. Das heißt, ich bin zusammen, also aus meiner Perspektive, mit einer Frau. Ich lebe mit ihr gemeinsam. Ich teile mit ihr das Leben. Und der dritte Gedankengang, dazu gehört auch gelebte, ausgelebte Sexualität. So, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, rechtliche Rahmen, Lebensgemeinschaft und Sexualität ist in dem einen Satz verbunden, der elementar ist für unseren Glauben, nämlich, dass Gott Sexualität und Ehe geschaffen hat und es so gesagt hat, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, rechtlicher Rahmen, Er wird Vater und Mutter verlassen. Er wird an seiner Frau anhangen, gelebte Lebensgemeinschaft. Und die zwei werden ein Fleisch sein, gelebte Sexualität. Ja, diese drei Sachen sind in dem einen Satz verborgen, der dort in 1. Mose 2 und in Matthäus 19 eben steht. Das ist die Setzung, die Gott gegeben hat. Und mit dieser Setzung der zwei Geschlechter hat er zwei gleichwertige Geschlechter mit einer hohen Andersartigkeit bestimmt. Für all die verheiratet sind, die wissen das schon. Wir sind tatsächlich verschiedener, als wir dachten. So die Männerwelt und die Frauenwelt. Bei allem, was da noch an Variationen gibt in der Männerwelt und in der Frauenwelt, sind enorm verschieden. Es gibt diesen schönen Satz von Einstein, der hat dann mal gesagt, es gibt Personen, die kümmern sich ihr Leben lang um hochkomplexe Dinge, wie sie zum Beispiel Mann und Frau verstehen wollen. Ich habe einfachere Themen, ich kümmere mich nur um die Relativitätstheorie. Also ich wollte damit zum Ausdruck bringen, das Thema ist so komplex, was Mannsein und Frausein bedeutet, das kriegst du nicht so einfach hin. Das ist wirklich von Gott so verschieden gewollt, die sind verschieden gewollt. Gott liebt den Unterschied. Gott liebt den Unterschied, Gott macht keinen Riesenmix, er liebt den Unterschied. Also, erste Welt war, Gott ist der Schöpfer, er ist der Initiator. Zweite Welt, er hat etwas ganz Wichtiges gesetzt. Er hat das ganze Thema von Geschlechter und von Ehe und von Sexualität gesetzt. Dritte Welt ist tatsächlich das, was damit zu tun hat, dieses Geschenk, was er mir da gegeben hat, das muss ich jetzt erst einüben. Es ist wie bei ganz vielen Dingen im Leben, das kennt ihr aus anderen Dingen eures Lebens auch, die kann ich nicht automatisch nur, weil ich auf der Welt bin. Das gehört zu unserem Menschsein dazu, dass relativ viele Dinge, Prozesse, Lebensfelder von uns Menschen erst eingeübt, trainiert, angelernt werden müssen. Das beste Beispiel ist Sprache. Herr, beam dich jetzt mal zurück in deine ersten Lebenstage und hör dir heute zu, wie du rumquasselst. Ja, das war doch ein Prozess. Das ist ja nicht einfach rausgekommen, das Motto. Du wurdest angestaltet und in dem Moment hattest du Sprache perfekt drauf und das lief von selber. Aber es war etwas da. Es konnte entwickelt, es konnte entfaltet, es konnte trainiert, es konnte gelernt werden. Und genau tatsächlich, so ist es auch mit Sexualität. Sexualität ist da, die hat Gott dir gegeben und jetzt muss ich damit umgehen lernen. Und umgehen lernen dauert Jahre. Und tatsächlich, ihr seid ja genau in einer Phase, in der man das lernt. In diesen Jahren, in der man das lernt, bis man dann tatsächlich irgendwann, ich schätze mal ganz grob, Anfang 20, es halbwegs geschafft hat, hoffentlich, mit dieser Kraft, mit dieser Setzung Gottes umzugehen. Aber das dauert. Und viele unterschätzen das, dass man damit lernen muss. Und wenn man lernt, macht man Fehler. Und wenn man Fehler gemacht hat, darf man die korrigieren. Die Fehler, die will man nicht machen, aber die gehören mit dazu. Und da gibt es einen Lernprozess, wo ich sage, nee, so möchte ich mit dem Themenfeld Sexualität nicht umgehen. Ich möchte so damit umgehen. Ich möchte so korrigieren. Ich möchte so trainieren. Ich möchte da meinen Weg weitergehen. Und das ist genau das, was in einem Menschenleben als junger Mensch, als junger Erwachsener eben tatsächlich dran ist, dass ich lerne, mit dem Themenfeld Sexualität umzugehen. Das ist der dritte Bereich, den ihr begreifen dürft. Ich habe einen Lernvorgang vor mir, bis ich mit dieser Kraft, die Gott in mein Leben gegeben habe, so umgehen kann, wie sie den Vorgaben meines Gottes entspricht. Vierter Gedankengang, es sind nur fünf, ihr habt es gleich geschafft. Vierter Gedankengang, den ich gerne weitergeben möchte, ist, mit allem, was ich euch jetzt in diesen paar Minuten gesagt habe, wenn ihr das für euch annehmt, als Menschen, die mit mir an Jesus Christus glauben, gehört ihr mit der Übernahme dieser Ordnungen Gottes, dieser Setzungen, zu einer absoluten Minorität in dieser Welt. Ich habe zuerst gedacht, wie passt dieser Abend an das, was ihr heute Nachmittag erlebt habt. Aber als ich euren Berichten zugehört habe, dachte ich, das passt super. Denn ihr habt heute Nachmittag ja etwas erlebt, etwas Faszinierendes erlebt. Ihr habt gute Erfahrungen gemacht, Menschen, mit denen ihr Gespräche hattet, die, mit denen ihr gebetet habt, die von euch gesehen haben, euren christlichen Glauben erlebt haben. Alles wunderbar. Aber ihr habt auch erlebt, dass jetzt nicht alle in Karlsruhe gesagt haben, wow, genau so wollen wir auch leben. Super, dass jetzt die Jugendkonferenz da war. wir werden alle sofort Christen, die heute euch begegnet sind. Sondern die absolute Mehrheit, die heute in Karlsruhe um euch herum war, die absolute Mehrheit dieser Menschen hat keinen Zugang bisher, keinen Zugang zu diesen Wahrheiten, diesen Setzungen, diesen Vorgaben Gottes. Das ist gut, das zu wissen. Das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du mit uns diesen Weg als Christ, als Christin gehst, gehörst du damit automatisch zu einer Minorität, zu einer kleinen Menge. Und jetzt muss ich deinem Kopf etwas tun, dass du jetzt die richtige Spur kriegst. Denn wenn man zu einer Minorität gehört, dann passiert es normalerweise ganz schnell bei uns, dass wir sagen, oh Mist, Fehler. Fehler. Wo ist die Majorität? Wo sind die meisten? Denn wo die meisten sind, da ist es gut. Da ist es sicher, da ist es richtig, da ist es stimmig, da falle ich ja nicht auf. Das ist unsere normale Reaktion. Und genau vor dieser Reaktion möchte ich dich gerne bewahren, indem du eine klare Sicht bekommst, als du entschieden hast, Christ zu werden, bist du auf die Minoritätsseite gerutscht und damit bist du auch in deinem Lebensvollzug auf der Minoritätsseite, ganz eindeutig. Und jetzt sagst du, oh Mist, so etwas Doofes, jetzt lebe ich aus einem Land, wo ich mit meinem christlichen Glauben eher in der Minorität bin, wo kann ich denn hingehen auf dieser Welt, wo das vielleicht ganz anders wäre? Und ich muss dich enttäuschen. Du kannst einmal rum den Globus gehen und es wird nicht besser. Du sagst, okay, wir leben auch in ganz bescheuerten Zeiten. Ich gehe also lieber zurück. Ich gehe nochmal zurück, 500 Jahre, 1000 Jahre, 2000, 3000 Jahre zurück. Und du wirst merken, hilft gar nicht. Immer war der Glaubende, schon im Alten Testament, das Volk Israel, im Neuen Testament die Christen, in der Kirchengeschichte die Christen. Bis heute waren wir in der Minorität. Das muss man begreifen. Und dann haut man nicht ab, sondern kommt zu einem ganz wichtigen Erkennen, dass ich sehe, ich will das so. Also nicht, ich muss so leben, weil es mein Gott halt jetzt so will, dumm glaube, bin Christ geworden, sondern ich will so leben. So wie ich lebe, ist es gut. Das entspricht dem Willen meines himmlischen Vaters und ich möchte mit meinem Leben so leben. Und ich weiß selbstverständlich, dass ich mit meinem Leben, je länger ich lebe, ein absoluter Exot in meinem gesellschaftlichen Umfeld bin. Herzlich willkommen im Minoritätsclub. Das heißt, ich weiß natürlich, dass zum Thema Ehe die Sichtweise der meisten Menschen ganz anders ist. Zum Thema Sexualität als Geschenk für die Ehe, die weitaus größte Zahl unseres Landes komplett andere Vorstellungen hat. Ja, selbstverständlich. Aber sie hat auch andere Vorstellungen zum Thema Jesus Christus und Nachfolge und ewiges Leben und Himmel und Hölle. Versteht ihr? Ihr seid mit eurem ganzen Leben seid ihr auf einer anderen Spur. Und genießt das. Bejaht das. Sagt dazu, gut ist es, so will ich das. Das ist der vierte Gedankengang. Und der fünfte Gedankengang, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist, jetzt seid ihr in einer Phase eures Lebens, viele von euch, in einer Phase des Lebens, das passt jetzt wunderbar zu diesem Gartenbeispiel, wo beim Thema Sexualität eine ganz wichtige Phase dran ist. Und diese Phase ist die Zeit des Wachstums und der Reife. Und da muss ich mir Zeit lassen. Und das ist was ganz Wesentliches für einen jungen, erwachsenen Menschen zu begreifen. Alles, was zum Thema Sexualität gehört, braucht Zeit. Lass dich nicht jagen. Lass dich nicht treiben. Lass dich nicht nach vorne manipulieren der Zeitachse, wo der lebendige Gott gesagt hat, du hast Zeit. Du bist eine junge Frau, du bist ein junger Mann, du hast Zeit, das reifen und wachsen zu lassen. Trainier das, leb damit normal. Und wenn dann Gott dir einen Mann oder eine Frau eben gibt, dann praktiziere die Sexualität. Aber bitte lass dir Zeit. Lebe das jetzt, so wie es jetzt ist. Es gehört zu diesen eigenartigen Dingen in unserer Kultur, dass ihr nach vorne getrieben werdet. Ihr werdet gejagt, ihr werdet rausgerufen, immer mehr aus dem Stand, den ihr gerade jetzt schon habt. Und das gibt es überhaupt keinen Grund zu. Wir hatten in diesem Sommer auf unserem Balkon zum ersten Mal so Pflanzungsversuche. Also agrartechnisch sind wir ganz gut hingekommen. Ja? Das wurde also eingesät, im Frühjahr eingesät, Tomaten und Gurken und was da alles lief. Und natürlich wollten wir im Mai ernten. Nee, das geht nicht, verstehst du, das geht nicht. Da hast du dann Blätter, du hast vielleicht ganz kleine Fruchtansätze. Du denkst, ach du Schande, das Jahr ist so kurz, beeil dich mal. Ich zieh mal ein bisschen, vielleicht geht's dann schneller. Ja? Ich versuche das Ganze zu Nein, es braucht seine Zeit. Das gehört zu eurem Leben als junge Leute ganz wesentlich dazu, euch diese Zeit zu lebt im Jetzt. Also, meine Basics sind vorbei. Ihr habt 5 Stichworte, ich hoffe. Erstes Stichwort war, Gott ist der Schöpfer. Er ist der Urheber, der Erfinder. Zweites Stichwort, klare Setzungen, die er gegeben hat. Drittes Stichwort, das muss gelernt werden. Viertes Stichwort, ich gehöre zur Minorität. Fünftes Stichwort, ich habe Zeit. Ich wünsche euch eine gute Podiumsdiskussion, gute Gespräche und viel Erfolg mit diesem wichtigen Thema. Danke euch.